Was ist überhaupt eine Ökobilanz? Die Ökobilanz wird der neue Energieausweis. Sie ist zentraler Bestandteil jeder Nachhaltigkeitszertifizierung, aber auch für die Förderung ist sie das Kernstück. Aber was verbirgt sich überhaupt hinter der Ökobilanz? Was versteht man darum? Und warum ist diese so wichtig für dich, egal ob du dein privates Haus bauen möchtest und über die Finanzierung und Förderung nachdenkst, ob du gar kein Interesse an der Förderung hast und nur eine Baugenehmigung zukünftig erhalten möchtest, ob du im gewerblichen Bau tätig bist, da wirst du sowieso nicht mehr drumherum kommen, oder es dich wirklich ökologisch interessiert, welchen CO2-Fußabdruck du hast. All dies wird mit der Ökobilanz gemessen. Was sich überhaupt hinter der Ökobilanz verbirgt, wie diese berechnet wird und was du dort optimieren kannst, das erfährst du in meinem neuesten Podcast nach dem Intro.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.
In der letzten Woche habe ich wieder einen Vortrag in einer großen Bauunternehmung gehalten und dort war eins der Kernelemente die Ökobilanz. Das heißt, die ersten 2 Stunden des Vortrags gehen über die Ökobilanz, um diese Berechnung ganz ausführlich zu erklären. Denn wenn man irgendwie was als Fachmann aus meinen Vorträgen mitnehmen sollte, dann ist es, die Ökobilanz wird der neue Energieausweis und das ist die wichtigste Berechnung, die wir im Baugewerbe alle können, verstehen müssen und wissen, wie wir diese Berechnung optimieren, so dass wir in Zukunft nicht nur die Förderung erhalten, das ist jetzt der Hauptzweck der Ökobilanz, sondern überhaupt eine Baugenehmigung erhalten. Denn zukünftig werden wir die Ökobilanz beim Bauantrag mit einreichen müssen und nur wenn dort gewisse Grenzwerte unterschritten sind, dann erhalten wir überhaupt eine Genehmigung. Also das ist hier das wichtigste Element heute für die Förderung. Wir wissen, dass in den nächsten Jahren bis zum Jahr 2030 die Anforderungen immer weiter verschärft werden und wir somit das, was heute gefördert wird, nur noch bauen dürfen in Zukunft, sondern das, was heute gefördert wird, in Zukunft zur Pflicht wird und wir somit nur noch bauen dürfen, wenn wir dies einhalten. Ich möchte dir heute einmal erzählen, was sind die 3 Elemente, woraus das Ganze überhaupt besteht, wie setzt sich das Ganze zusammen und was kann ich dir empfehlen, an welchen Stellschrauben du drehen solltest, beziehungsweise wo du, wenn du ein privates Haus bauen möchtest, drüber nachdenken solltest, um die Grenzwerte einzuhalten und die Förderung dort zu erhalten. Fangen wir an mit den Rahmenbedingungen. Die Ökobilanz berechnet den Umweltschaden, den ein Produkt über eine gewisse Lebenserwartung erzeugt. Dies wird gemessen einmal im Treibhausgaspotenzial und zum anderen im Primärenergie nicht erneuerbar. Also übersetzt, der Bedarf, der für die ganze Erzeugung dieses Produktes, bei uns das Haus, benötigt wird, der nicht aus erneuerbaren Energien erzeugt wird. Wird er aus erneuerbaren Energien erzeugt? Wird er mit Null bewertet? Wird er aus fossilen Brennstoffen erzeugt, wie zum Beispiel das Brennen des Verblendsteines, was üblicherweise ja in einem großen Ofen mit Gas erfolgt? Dann wird diese Energie, die dafür benötigt wird, hier mit eingerechnet. Bei einem Haus ist die Lebenserwartung 50 Jahre. Ich habe das schon häufig gesagt, ich wiederhole es hier sehr gerne. Ich finde das viel zu knapp bemessen. Unsere massiven Häuser halten bedeutend länger als 50 Jahre. In der Wertermittlung gehen wir von 80 Jahren aus und das halte ich für eher realistisch als die 50 Jahre in den DIN-Normen. Aber wir müssen nun mal damit rechnen. Das zweite ist die Bezugsfläche. Hier wird die Netto-Raumfläche eines Gebäudes bewertet. Das heißt, dies sind alle Flächen zusammengerechnet. Dies wird in der entsprechenden DIN-Norm genau einmal definiert, was darunter zu verstehen ist. Gehört ein Spitzboden dazu, gehört ein Keller dazu oder nicht? Dort kann man das genau nachlesen. Aber wichtig ist zu verstehen, die Werte, die dort eingehalten und unterschritten werden müssen, sind immer gemessen auf 1 Jahr und pro Quadratmeter. Also den wirklichen Umweltschaden, dieses Hauses über den gesamten Lebenszyklus erhalten wir, wenn wir den gemessenen Wert multiplizieren mit 50 Jahre Lebenserwartung und mit der Fläche des gesamten Gebäudes. Bei Einfamilienhäusern sind das meistens so um die 200 Quadratmeter. Das macht die Rechnung relativ einfach. 200 Quadratmeter mal 50 Jahre sind 10.000. Also wenn dort ein Wert von zum Beispiel 20 Kilogramm pro Quadratmeter und Jahr rauskommt, multiplizieren wir den mit 10.000 und damit hat das Haus einen Umweltschaden über den Lebenszyklus insgesamt inklusive Nutzung, das ist ganz wichtig, da komme ich gleich noch zu, von 200 Tonnen CO2-Äquivalent. Und was sagt dieses CO2-Äquivalent? Wir haben unterschiedliche Treibhausgase, CO2, Kohlenstoffdioxid, kennt inzwischen jeder, aber es gibt auch andere wie Methan oder halt gewisse bedeutend umweltschädlichere, wie zum Beispiel einige Kältemittel, die wir in der Wärmepumpe verarbeiten. Also Methan hat einen Faktor von 25. Das gängige Kältemittel R410 hat einen Faktor 2088. Das bessere Kältemittel R32 hat einen Faktor von 675. Und ein natürliches Kältemittel hat nur einen Faktor von 3. Das heißt, wenn wir diese durchschnittlich 3 Kilo Kältemittel, die in einer Wärmepumpe im Durchschnitt enthalten sind, mal 3, mal 675 oder mal 2088 multiplizieren, sehen wir, dass wir zwischen fast nichts und 6 Tonnen CO2 alleine nur in dem Kältemittel der Wärmepumpe haben und somit 3% der gerade abgeschätzten 200 Tonnen, die das gesamte Haus sind. Also 3% des gesamten Umweltschadens ist alleine das Kältemittel der Wärmepumpe, wenn man dort nicht auf ein natürliches Kältemittel umstellt. Also die Rahmenbedingungen nochmal zusammengefasst. Die Einheit wird gemessen in Kilogramm CO2-Äquivalent pro Quadratmeter Fläche und Jahr. CO2-Äquivalent, wie gesagt, Methan wäre zum Beispiel Faktor 25, der dort mit reinfließt, wenn Methan ausgestoßen wird anstelle CO2 in der Produktion. Woraus setzt sich jetzt das Ergebnis zusammen? Dort sind drei Blöcke bei einem Haus, nämlich die grauen Emissionen, also alles, was man für die Konstruktion, was man für die Instandhaltung und den Rückbau, zukünftig auch einmal das Recycling des Gebäudes benötigt. Der zweite Block ist der Endenergiebedarf aus dem Energieausweis. Das ist das, was wir früher berechnet haben. Und der dritte Block ist der Haushaltsstrom. Der Haushaltsstrom wird mit einem Faktor von 20 Kilowattstunden pro Quadratmeter beheizte Raumfläche berechnet. Hier ist jetzt ganz wichtig das Wort beheizt, weil die vorherige Bezugsfläche auch unbeheizte Flächen, wenn sie eine gewisse Höhe bzw. einen gewissen Nähe zum Gebäude haben, also direkt daran angrenzen, mitberechnet werden. Das heißt, das kann auch Keller, Garage oder Spitzboden sein. Bei dem Haushaltsstrom ist es logischerweise nur die beheizte Fläche, also bei einem typischen Einfamilienhaus, das Erd- und Obergeschoss. Wir haben nun über 100 Häuser berechnet im Arbeitskreis Nachhaltigkeit und haben dort festgestellt, dass nicht optimierte Häuser ungefähr jeweils ein Drittel haben. Das heißt, die graue Emission, der gesamte Umweltschaden eines Hauses über den Lebenszyklus ist nur ein Drittel des gesamten Umweltschadens. Wenn man die aktuellen Pressemitteilungen anhört, geht man davon aus, dass das viel, viel mehr ist. Das heißt, das Riesending sind die grauen Emissionen. Ich möchte das nicht kleinreden, sondern wir sollten alles dafür tun, um diesen Bereich zu optimieren. Ganz klar, ich komme gleich noch bei den Empfehlungen dazu, was ich dort empfehlen würde. Aber der gesamte Part graue Emissionen ist nur ein Drittel in den Berechnungen, die wir erstellt haben, bei massiven Einfamilienhäusern des gesamten Umweltschadens. Ein weiteres Drittel ist der Endenergiebedarf des Energieausweises. Das ist das, was wir kennen, was wir die letzten Jahre immer berechnet haben, was wir optimiert haben mit den sogenannten Effizienzhäusern, nämlich den Energieverbrauch, was das Haus selber hat. Auch das ist ungefähr nur ein Drittel. Und nun ist hinzugekommen, bei Nichtwohngebäuden ist das schon länger der Fall, der Bereich des Haushaltsstroms. Bei Nichtwohngebäuden ist es halt die Beleuchtung, Klimaanlage und alles, was sonst so im Inneren des zum Beispiel Bürogebäudes an Strom verbraucht wird. Das Ganze ist jetzt auch mit einer Pauschale bei den Wohngebäuden hinzugekommen. Und somit ist es ungefähr ein Drittel die graue Emission, ein Drittel die Endenergie des Energieausweises und ein Drittel des Haushaltsstroms. Kommen wir nun zu den Empfehlungen. Wir haben zurzeit eine große Initiative der Regierung, dass wir immer mehr mit Holz bauen sollen. Das ist auch grundsätzlich richtig. Ich möchte das nicht irgendwo in Abrede stellen, sondern sagen, die Idee dahinter ist gut. Die Berechnung von Holz ist meiner Meinung nach geschönt, weil einige Sachen abgeschnitten werden, zum Beispiel der Großteil der Logistik, andere Sachen sehr positiv bewertet werden und bei Holz meistens immer nur auf die Herstellung und nicht auf den Rückbau geschaut wird, nämlich dass das Holz das CO2, was es halt beim Wachsen der Pflanze gebunden hat, am Ende des Lebenszyklus auch wieder abgibt. Und wir sollen ja immer den gesamten Lebenszyklus uns anschauen und nicht nur auf die Herstellung schauen. Das ist zu einseitig gedacht. Und egal, ob das Holz später verbrannt wird oder ob es langsam verrottet, so wie es in der Natur macht, das CO2, was dort gebunden ist, wird wieder abgegeben. Und somit ist diese Beschönigung, dass es halt anfänglich der einzige Stoff ist, der negativ in die Berechnung reingeht, in der Herstellung durch das gebundene CO2, meiner Meinung nach nicht ganz richtig oder andersrum beschönigt. Aber die Idee dahinter, mehr aus Leichtbau zu machen, zu überlegen, ob man nicht massive Bauteile einsparen kann, dass man insgesamt die Konstruktion vereinfacht und das Gebäude leichter baut, halte ich für vollkommen richtig. Man sollte halt hier nur auch alle anderen Kriterien wie Schallschutz, Statik, Wärmeschutz berücksichtigen und nicht nur nach der Ökobilanz schauen, weil ein Haus soll ja immer ganzheitlich optimiert werden. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Problem ist nur, wir haben leider gar nicht das Holz, was wir brauchten, um jetzt alle Gebäude auf Holzbau umzustellen. Wenn wir das machen würden, wären in 1 bis 2 Jahren alle Wälder der Welt verschwunden. Und auch da müssen wir schauen, dass bei der Berücksichtigung der Berechnung man schaut, dass das Holz natürlich auch, wenn es weiter wachsen würde, weiter CO2 einspeichern würde. Und das nehmen wir. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir mit Holz bauen, dass wir es nur aus nachhaltiger Holzwirtschaft machen, also nachhaltiger Forstwirtschaft, PEFC oder FSC zertifiziert, damit zwingend das Holz, was geschlagen wird, dort nachgepflanzt wird. Und wenn man da noch darauf achtet, dass das mit möglichst wenig Umweltschaden, also nicht mit riesigen Maschinen gemacht werden, die alles kaputt machen, den ganzen Boden verdichten, sondern halt noch etwas einfacher und umweltschonender, dann ist der Holzbau eine sehr gute Sache. Wir haben das Ganze überprüft. Das Einsparpotenzial bei den grauen Emissionen ist so bei 10-15%. Bei dem gesamten Gebäude sind es nur 3-5%, was es ausmacht, ob man nun die tragende Konstruktion aus Holz oder aus massiven Bauteilen gebaut hat. Also der Rieseneffekt, wenn wir ganzheitlich, und ich als Ingenieur schaue immer ganzheitlich auf die Formel und versuche sie zu optimieren, ist diese Umstellung nicht. Bei den massiven Bauteilen ist es unwahrscheinlich wichtig, dass man von der Herstellung, von dem Energieverbrauch, der benötigt wird, um diese Baustoffe zu erzeugen, von den fossilen, üblicherweise Gas, auf erneuerbare wechselt, zum Beispiel grüner Wasserstoff. Aber auch das ist nicht so einfach, weil wir brauchen erstmal die Riesenmengen überschüssigen erneuerbare Energienstrom, damit wir grünen Wasserstoff erzeugen können und nicht anderen, der halt dann teilweise sogar schädlicher wäre als Gas, wenn wir ihn mit fossilen Brennstoffen den Strom erzeugen. Und wir brauchen dann die Elektrolysen, wir brauchen die Verbrennungsofen, die auch mit Wasserstoff umgehen können, wir brauchen die Leitung. Und das ist halt die Aufgabe, die die massive Baustoffindustrie in diesem Jahrzehnt hat. Und ich sage auch ganz bewusst in diesem Jahrzehnt, denn mehr Zeit haben wir nicht. Wir müssen jetzt anfangen, die Sachen umzustellen. Und dort sehe ich halt meine Aufgabe als Keynote-Speaker immer wieder darauf hinzuweisen und halt zu sagen, nur wenn man eine Zukunft haben will, muss man sich diesem Thema dort widmen. Und auch das ist eine Riesenchance für die Industrie. Es gibt tolle Beispiele im Bereich Beton, im Bereich massiver Wände, im Bereich Verblendsteine, die vorangeschritten sind. Und wenn die nun in die Massenfertigung kommen, wird sich dort auch in diesem Jahrzehnt die Produktion und damit auch die Ökobilanz dieser Baustoffe massiv verbessern. Was ist nun der größte Effekt, den du als Privatmann, als Häuslebauer machen kannst, um deine Ökobilanz deines Hauses zu optimieren? Das sind 3 Sachen. Das absolut Wichtigste ist, eine Photovoltaikanlage zu verbauen. Denn 2/3 des Umweltschadens ist der Energieverbrauch. Und das ist halt, wie gesagt, der Endenergieverbrauch des Hauses aus dem Energieausweis. Und wenn das halt eine Wärmepumpe ist, ist das Strom. Und der zweite Teil ist halt der Haushaltsstrom. Und somit ist 2/3 des Umweltschadens der Energieverbrauch. Und dort kann man mit einer richtig dimensionierten Photovoltaikanlage 30-40% Eigenstromverbrauch erzeugen, so dass man halt wirklich selbst den Strom produziert und selbst nutzt und damit um diesen Faktor das Ganze reduziert. Und das macht eine ganze Menge aus in der Ökobilanz. Wenn man jetzt noch einen Akku dazu nehmen würde, dann könnte man sogar auf 60-70% kommen und somit einen erheblichen Beitrag zur Ökobilanz machen, wenn man eine richtig dimensionierte Photovoltaikanlage mit einem entsprechenden Akku kombiniert und das ganze System auf Eigenstromverbrauch und nicht Netzeinspeisung optimiert in der Ausrichtung und Dimensionierung. Also das ist der ganz große Hebel, den du machen kannst. Es gibt noch einen dritten Punkt, den ich dir zumindest nennen möchte, auch wenn er leider in der Berechnung nicht berücksichtigt wird. Das ist das Thema Ökostrom. Wenn du deinen Stromverbrauch zusätzlich auf Ökostrom umstellst, multiplizierst du diesen ganzen Schaden von 2/3 mit 0 und reduzierst somit alles außer die graue Emission auf 0. Wenn du dauerhaft dein Haus und deine Haushaltstechnik, also Wärmepumpe, Lüftungsanlage, wenn vorhanden, mit Ökostrom betreibst. Und somit ist mein Fazit: Das Wichtigste in den gesamten Vorträgen ist die Ökobilanz. Diese zu verstehen und dort auch, um nicht in diese Ideologie zu verfallen, was ich immer wieder in der Presse lese und so viele Sachen, die halt einfach zu kurz gedacht sind, wie häufig, nicht immer bei dem Thema Holzbau, weil dort nur die Herstellung gesehen wird und nicht der Rückbau und nicht der gesamte Lebenszyklus, ist, dass man die Ökobilanz versteht und weiß, wie sie berechnet wird. Die Ökobilanz wird der neue Energieausweis. Also, das, was heute gefördert wird, wird in wenigen Jahren zur Pflicht. Zukünftig werden wir diese Werte, die Berechnung der Ökobilanz, beim Bauantrag mit einreichen müssen. Und nur wenn wir gewisse Grenzwerte, die bis zum Jahr 2030 immer weiter reduziert werden, unterschreiten, werden wir überhaupt eine Genehmigung bekommen. Wenn man öffentliche Ausschreibung machen möchte, muss man die Ökobilanz berücksichtigen. Und für dich privat ist es die Möglichkeit, deinen eigenen kleinen Beitrag zu leisten, und zu wissen, was für einen CO2-Fußabdruck hast du. Und da sind natürlich zwei große Punkte: das Thema Haushaltsstrom, Konsumverhalten zu Hause und das Thema Heizung deines Gebäudes. Auch das Thema Mobilität kann man noch mit hinzufassen. Wenn man ein E-Auto fährt, profitiert das natürlich genauso von der Photovoltaikanlage und dem Akku und dem Ökostrom. Also auch das sind die drei großen Bereiche, die du selber machen kannst, neben der Ernährung, wenn du etwas Gutes für die Umwelt tun möchtest. Wenn dich dieses Thema interessiert und du gerne einen Vortrag dazu haben möchtest, auf dieses Thema habe ich mich spezialisiert. Das ist wirklich mein Kernthema, die Ökobilanz zu optimieren. Ich bin ein Ingenieur, ein Wirtschaftsingenieur, habe nun 15 Jahre lang den Energieausweis optimiert und dort immer wieder meinen Kunden vorrechnen können, dass sich die Förderungen rechnen und da sogar etwas bei überbleibt und man nicht dazu bezahlen muss und somit ein besseres Haus staatlich gefördert bekommt. Jetzt ist es so, dass das Gleiche bei der Ökobilanz ist. Auch dort die Basisförderung, nenne ich sie immer wieder, klimafreundlicher Neubau oder halt mit Nachhaltigkeitszertifikat. Bei beiden ist ein Kernstück die Ökobilanz. Und ich halte es für jeden Bauunternehmer, Projektierer, Bauträger, Architekt und alle, die in der Baubranche tätig sind, für essentiell, dass man versteht, wie die Ökobilanz funktioniert, dass man weiß, wie sie sich zusammensetzt, weiß, wie sie berechnet wird und weiß, wie sie optimiert wird. Und all das erfahrt ihr auf meinen Vorträgen, in meinen Workshops. Ich habe auch einen Workshop, einen Tagesworkshop, wo man wirklich ganz in die Tiefe geht und dort schaut, wie dieses Ganze optimiert wird. Und somit, wenn dich das interessiert, schreib mich gerne an info@tobiasstahl.de und ich würde gerne in deinem Unternehmen, in deinem Verband oder auf einer Messe einen Vortrag halten oder einen Workshop zu diesem Thema. Denn das ist genau mein Spezialgebiet, wo ich dir helfen kann, wie man damit zukunftsweisend bauen kann, Aufträge erhält und nebenbei etwas Gutes für die Umwelt tut. Und das ist das, was wir alle wollen.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.